Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
Vater, wir danken dir, dass wir heute hier zusammenkommen können. Danke für deine Gegenwart. Danke für die Zeugnisse, die wir gehört haben. Danke, dass du uns das Wort Gottes erklären möchtest. Herr, wir bekennen dir, dass wir selbst aus uns selbst heraus die Fähigkeit nicht besitzen, das Wort Gottes zu verstehen und dass wir es noch viel weniger erklären können. Wir brauchen deine Offenbarung. Wir brauchen es, dass du in unseren Herzen etwas bewirkst, damit wir sehen können, damit wir verstehen können. Und dass dein Wort die wirksame Kraft, mit der es ja ausgestattet ist, entfalten kann in uns. Dein Wort kehrt nicht leer zu dir zurück, sagt dein Wort und sagt der Prophet. Und wir danken dir, dass wir das auch für uns heute annehmen können und erwarten können, dass dein Wort in uns wirksam ist. Amen. Vor 2 Wochen habe ich die Predigtreihe zum Buch der Sprüche angefangen. Ich habe eine kleine Einführung gegeben. Besonnenheit, ja. Ich gucke mal, ob das jetzt hier funktioniert, ja. Im Moment geht's noch, aber bleib mal da sitzen. Ich habe eine kleine Einführung, einen kleinen Überblick gegeben, wozu das Buch der Sprüche überhaupt da ist. Habe davon gesprochen, dass die Sprüche eine Brücke schlagen von der Spiritualität und dem Herzen, was ja sehr ominös ist, hin zur Praxis und zum tatsächlichen Leben, was wir tun, wie wir miteinander umgehen, wie wir Geschäfte machen, wie wir mit Geld umgehen, wie wir miteinander umgehen, alle möglichen Kindererziehungen und so weiter und so weiter, alle möglichen praktischen Bereiche des Lebens schließt es mit ein und hat sehr viel Rat für uns. Und wir möchten in dieser Predigtreihe da ein Stück mehr in uns hinein begeben in diese Welt der Sprüche und möchten lernen. Und ich hatte letzte Woche schon Sprüche Kapitel 1, Verse 1 bis 6 gelesen. Und heute geht es, wie ihr an meiner Folie erkennen könnt, um Besonnenheit. Besonnenheit. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, was du sehr oft verwendest. Ich verwende es nicht allzu oft. Besonnen. Okay, wir sind eine ziemliche Bibelfamilie, also wir reden schon manchmal ein bisschen komisch, aber sagen solche Worte schon. Aber normalerweise ist es in unserem Sprachgebrauch nicht mehr sehr verankert, Besonnenheit. Dass wir davon sprechen, dass wir jetzt besonnen sein sollten. Und in den Sprüchen, besonders in den ersten Kapiteln, kommt das allerdings sehr oft vor. Unter anderem auch in diesem Text, den wir das letzte Mal gelesen haben, nämlich in Sprüche Kapitel 1, Vers 4. Da ging es um die Funktion der Sprüche und da heißt es, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Als allererstes, wenn ich mich mit so einem Begriff beschäftige, schaue ich dann immer erstmal nach, okay, was ist denn die Definition dieses Begriffes? Und ich gucke dann immer zuerst auf duden.de, das war jetzt nicht besonders erhellend, weil da stand nur, also der Duden sagt, dass Besonnenheit Umsicht bedeutet. Da brauchen wir eigentlich gleich wieder die nächste Definition. Was jetzt nun Umsicht ist, aber bei Wikipedia, diesem hochwissenschaftlichen Online-Lexikon, bin ich auf eine etwas ausführlichere Definition gestoßen, und zwar: Besonnenheit bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Das ist schon eine ganz gute Definition, zumindest wenn wir vom deutschen Sprachraum hergehen. Es geht also darum, dass ich nicht aus einem Gefühl heraus oder aus dem Druck, der von außen kommt, plötzlich Entscheidungen treffe aus einer, aus einer Impulsivität, sondern dass ich zu allen Zeiten überlegt, selbstbeherrscht, eine gewisse Gelassenheit trage und aus dieser Gelassenheit, aus dieser Ruhe heraus dann agiere und Entscheidungen treffe. Genau, das waren so die deutschen Definitionen, und dann bin ich noch ein bisschen weitergegangen. Okay, was sagt denn die Bibel dazu? Und da war ich dann doch schon recht überrascht. Ich habe mich nämlich mit dem hebräischen Begriff beschäftigt, und das ist Punkt 2. Das ist das hebräische Wort Metzima. Metzima. Jetzt können wir mal alle das zusammen sagen. Metzima. Sehr gut. Jetzt dürft ihr das auch wieder vergessen. Und Metzima, ich habe hier, man kann es leider nicht so gut erkennen, glaube ich. Schade. Ich habe das mal hier rausgesucht. Dieser hebräische Begriff wird jetzt nicht nur mit dem deutschen Wort Besonnenheit übersetzt, sondern mit sehr vielen anderen Worten, die das auch bedeuten kann. Das Hebräische und auch ein bisschen das Griechische sind ja sehr blumige Sprachen. Da kann ein Wort zig verschiedene Bedeutungen haben, und es kommt immer auf den Kontext an, und man muss immer gucken, okay, was steht denn davor und danach und in was für einem Satzbau ist es denn, oder wie ist, ja, da müsste dann Thomas fragen, der hat das studiert. Der freut sich schon auf solche Fragen. Genau, deswegen ist das mit der Übersetzung nicht so einfach. Mein Lexik oder mein Sprachprogramm hat gesagt, das bedeutet Plan, Vorhaben, Intrige, sogar Heimtücke und Arglist und dann auch Besonnenheit. Also hier haben wir Begriffe drin, die jetzt nicht unbedingt mit dieser Definition von Besonnenheit, die wir gerade gelesen haben, etwas zu tun haben, also einen Plan oder ein Vorhaben zu haben und dann auch so negative Wörter wie Intrige, Heimtücke oder Arglist. Also schon eher eine negative Bedeutung. Ja? Jemand, der arglistig ist und der heimtückisch handelt, und jemand, der eine Intrige schmiedet, ist jetzt nicht unbedingt ein Vorbild, so wollen wir nicht unbedingt sein. Aber all das bedeutet Metzima. Und ich habe das mal so ein bisschen, um uns einen Überblick zu verschaffen, eine Auflistung gemacht von Bibelstellen aus der Bibel, wo das in einem negativen Sinne übersetzt wird. Wir lesen die mal gemeinsam. Sprüche 12, Vers 2. Ein gütiger Mensch erlangt Gunst vom Herrn, aber einen heimtückischen, Metzima, verurteilt er. Also gerade war Metzima noch etwas, was der Herr uns schenken will und was dem jungen Mann Erkenntnis gibt. Und jetzt auf einmal ist es etwas, wofür der Herr uns verurteilt. Psalm 21, Vers 12. Denn sie sinnen Böses gegen dich, sie schmieden Pläne, Metzima, die sie nicht ausführen können. Sprüche 14, Vers 17. Ein Jähzorniger handelt töricht, und ein Mensch, der Böses plant, Metzima, macht sich verhasst. Und dann haben wir Jeremia 11, Vers 15. Was geschieht meinem Geliebten in meinem Haus? Es werden von den Großen gegen ihn böse Anschläge, Metzima, geschmiedet. Und Sprüche 24, Vers 8. Wer darauf sinnt, Böses zu tun, den nennt man einen Ränkeschmied. Und dieses Wort, das ist aus der Elberfelder, ein Ränkeschmied, bedeutet wortwörtlich übersetzt Herrn des Metzima, also ein Herrn der Pläne, ein Herrn der Intrige, oder auch, wenn wir es positiv übersetzen, einen Herrn der Besonnenheit. Und ich war schon sehr verwirrt irgendwie, dass dieser Begriff schon in, also eigentlich in den meisten Bibelstellen eher eine negative Bedeutung hat und etwas ist, was wir eigentlich nicht tun sollten. Und ich hatte ja nun aber in meiner Einführung ganz großspurig angekündigt, dass ich auch eine Predigt mache zur Besonnenheit. Und da musste ich das natürlich machen. Und ich habe dann auch gebetet und habe überlegt, okay, hier ist Besonnenheit wird hier mit Personen in Verbindung gebracht, die einen Plan haben oder die ein bestimmtes Ziel verfolgen, das ähnlich wie eine Verschwörung oder Intrige den Schaden des Opfers im Sinn hat. Also da ist jemand, der ist ein Ränkeschmied, der plant, der fädelt die Dinge so ein, dass die Person, die er hasst oder die gegen die er etwas hat, am Ende über diese Ränke, die da geschmiedet werden, fallen und dass das zum Schaden des Opfers passiert. Ein Verschwörer. Und das ist aber nicht alles, wie Metzimah übersetzt wird, sondern es hat eben, wie wir vorhin schon gehört haben, auch eine positive Bedeutung. Hier, wenn das eine positive Bedeutung hat, wird das meistens mit Besonnenheit übersetzt. Sprüche 1, Vers 4 hatten wir schon gelesen. Wir gehen mal zu Sprüche 2, Vers 11. Dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht dich behüten. Kapitel 3, 21. Mein Sohn, lass dies niemals aus den Augen. Bewahre Überlegung und Besonnenheit. Kapitel 5, Vers 2. Damit du Besonnenheit übst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Und Sprüche 8, Vers 12. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis wohldurchdachter Pläne. Und diese wohldurchdachte Pläne, das sind Metzimah, das ist Besonnenheit. Also hier sehen wir ein komplettes Gegenteil von dem, was wir gerade gesehen haben. Da ist Besonnenheit etwas, was mit Erkenntnis zusammenhängt, was mit Weisheit zusammenhängt, was mit Überlegung zusammenhängt. Ja, hier Sprüche 3, lass das niemals aus den Augen. Besonnenheit ist etwas, was uns beschirmt, was uns bewahrt, was uns bewacht. Und was besonders, wenn wir in den Kontext, also in den Zusammenhang dieser Bibelstellen schauen, was besonders hervorsticht, ist, dass Besonnenheit eine Fähigkeit ist, die vor etwas bewahrt, die denjenigen, der sie ausübt, beschützt. In Sprüche Kapitel 1 ist es das Unverständnis der Jugend. Die Jugend trägt ein Unverständnis in sich. Ja, wir tendieren ja dazu zu sagen, also so wie die Jugend sich heute verhält, das war bei uns ganz anders. Wir wussten damals noch, was Recht und Ordnung ist. Und so waren wir nicht und das haben wir nicht gemacht. Aber die Wahrheit ist, wir waren ganz genauso und die Jugend davor war auch ganz genauso. Und die Jugend hat ein Unverständnis. Die Torheit haftet am Herzen des Knaben, sagen die Sprüche. Die Torheit, die muss man nicht lernen, die muss man nicht groß irgendwie ein Studium dafür machen. Die ist einfach ganz natürlicherweise da. Und in der Jugend kommt die zuerst, besonders natürlich in der Pubertät, kommt die natürlich besonders zur Geltung und wird offenbar. So, und hier heißt es, dass die Besonnenheit uns von diesem Unverständnis der Jugend abbringt. Dann in Sprüche 2 in dieser Bibelstelle heißt es, dass die Besonnenheit uns beschützt und bewahrt vor dem Weg des Bösen. In Kapitel 3 bewahrt uns die Besonnenheit davor, dass wir vor Züchtigung, also vor Erziehung, weglaufen. Ja, das ist unser aller Tendenz, wenn da jemand kommt und uns konfrontiert oder zurechtweist oder irgendwie wir erzogen werden, dann wollen wir am liebsten ausbrechen, weglaufen, soweit es geht. Und davor warnt uns die Besonnenheit. In Kapitel 5 ist es Ehebruch und Unzucht. Besonnenheit beschützt uns vor Ehebruch und Unzucht. Und schließlich in Kapitel 8 ist es Stolz und Übermut. Stolz und Übermut. Davor bewahrt uns Besonnenheit. So, und mit diesem ganzen Paket an negativen Übersetzungen und positiven Übersetzungen und diese ganzen Bibelstellen habe ich mal, als der Schriftgelehrte, der ich bin, ja, einen Definitionsversuch unternommen. Und diese Definition möchte ich gern mit euch teilen. Definition. Ja, ist vielleicht ein bisschen großspurig, hebräisch-biblische Definition, weil ich habe ja nicht Hebräisch studiert. Aber ihr wisst, es ist mit aller Bescheidenheit. Besonnenheit ist eine arglistige Planung und ein bewusstes Herbeiführen des Scheiterns der eigenen Torheit. Sie ist die Fähigkeit, ständig so zu handeln, dass törichte, also sündhafte Tendenzen entmachtet und deren Absichten vereitelt werden. Besonnenheit ist eine arglistige Planung und ein bewusstes Herbeiführen des Scheiterns der eigenen Torheit. Sie ist die Fähigkeit, so zu handeln, dass törichte, also sündhafte Tendenzen entmachtet und deren Absichten vereitelt werden. Besonnenheit bedeutet, dass ich gegen mein eigenes Fleisch eine Intrige schmiede. Besonnenheit bedeutet, dass ich meine eigene Torheit, meine eigene Sündhaftigkeit zu Fall bringen möchte. Das heißt, wenn wir das alles zusammennehmen, ergibt sich ein Bild von einem besonnenen Menschen, der sich bewusst ist, dass die Torheit in ihm steckt und der Vorkehrungen trifft, durch die Entscheidungen, die er trifft, wie er seine Zeit verbringt, wie er ja alle möglichen Entscheidungen trifft, trifft er Vorkehrungen, damit die Ziele und Absichten der Torheit und des Fleisches nicht zustande kommen. Wir planen also, wenn wir nochmal zu den negativen Bedeutungen zurückgehen. Wir planen Heimtückisches gegen unser Fleisch. Wir schmieden Pläne gegen unsere Torheit. Wir planen für unser Fleisch Böses, nämlich dass es zu Fall kommt und dass es stirbt am Kreuz. Denn die Sünde in uns ist unser Feind. Die Torheit in unseren Herzen ist unser Feind und muss so behandelt werden und so verstanden werden. Deine Feinde sind nicht ringsrum irgendwo da draußen, irgendwie mein Mitarbeiter oder mein Nachbar oder dies oder jenes oder mein zu kleines Bankkonto oder wie auch immer. Dein Feind, dein größter Feind sitzt in dir drin. Und Besonnenheit bedeutet, das zu verstehen und das Leben dann so zu gestalten, dass dieser Feind keinen Erfolg hat. Hartwig Henkel, denn das ist so ein Bibellehrer, den ich früher sehr viel gehört hat, der hat auch ab und zu mal so, der hatte so einen Standardsatz zur Besonnenheit. Er hat immer gesagt, ja, unser Problem ist, wir sehen die Sünde erst im Rückspiegel. Die ist schon passiert und dann, ah ja, da bin ich wieder gefallen, sehen wir es im Rückspiegel, wir fahren gerade noch weiter, wieder außer Acht gelassen, ich bin wieder gefallen, habe wieder gesündigt. Und er sagt, wenn wir besonnen sind, sehen wir die Sünde vorher und treffen Vorkehrungen und agieren so, dass wir nicht in die Fallen tappen, sondern dass wir sie weiträumig umfahren können, eine Umleitung nehmen und dass wir unser Fleisch, unsere Tendenzen, diese sündhaften Tendenzen in uns, die wir alle haben, nicht zum Zug kommen lassen. Es ist ein Riesenschatz, wenn dich die Versuchung nicht plötzlich wie ein plötzlich auftauchender Feind überrennt und dich und du dich nicht richtig wehren kannst, weil du dich nicht organisieren kannst. Wenn du aber weißt, das ist so ein bisschen wie mit dem Krieg in der Ukraine, ja. Alle Welt hat gesehen, dass Russland seine Truppen da zusammenzieht und dass die da die Panzer hinstellen und dann gibt's da Truppenbewegungen und das haben alle gesehen und das hat der Ukraine Zeit gegeben, sich vorzubereiten, dass sie wussten, der Tag wird kommen, da greifen die Russen an. Und ihr Lieben, das, so ähnlich ist es auch bei uns. Bereite dich vor darauf, dass dein Fleisch und dass deine Sünde dich von innen heraus angreifen. Denk nicht, ach, ich doch nicht, ich bin so heilig, ich bin so geheiligt und bin so, da bist du schon, das ist schon der Stolz, ja, da hast du schon einen Angriff abgekriegt, den hast du noch nicht mal mitgekriegt. Genau. Und Paulus spricht auch davon im Römer 13, Vers 14. Da sagt er, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Elberfelder sagt, treibt nicht treibt nicht Vorsorge für das Fleisch. Also lebt nicht so, dass die Sünde in euch und mit euch ein leichtes Spiel hat. Sondern erkennt, wer euer Feind ist. Und lebt so, dass dieser Feind besiegt wird. Denn die Waffen haben wir alle schon. Wir brauchen keine Waffenlieferung. Ja, wir müssen nicht jetzt bin ich voll im militärischen Jargon. Wir müssen nicht um Waffenlieferungen des Himmels flehen. Oh Herr, schenke mir die Waffen, rüste mich aus, schicke mir Helme und Schutzwesten und was weiß ich. Das haben wir ja alles schon. Das hat uns der Herr schon verliehen. Wenn wir aber verpassen, das anzuwenden und wenn wir einfach so drantütig sind und denken, ach, es wird alles immer schön bleiben und dann werden wir überrumpelt werden. Wenn das passiert, wovon Paulus in Epheser 6 steht, dass ein böser Tag kommt. Die Waffenrüstung ist nicht für die schönen, geistlich sonnigen Tage, ja, wo die Herrlichkeit des Herrn mich umstrahlt, sondern sie ist uns gegeben für die bösen Tage, für die schlechten Tage, da wo wir angegriffen werden. So, und das ist Besonnenheit. Töricht sind wir dann, wenn wir die Selbstverleugnung, die Heiligung, die Gebote Gottes vergessen oder sogar bewusst beiseite tun. Wenn wir dann stattdessen unseren Stolz und unser Fleisch, indem ja Gelüste und Begierde und all die Dinge, was ja Sünde in uns überhaupt erst zum Vorschein bringt, wohnen. Besonnen sind wir, wenn wir unsere eigene Sündhaftigkeit und Tendenz zur Torheit zu keiner Zeit vergessen. Das bedeutet nicht, dass ich mich nicht freuen kann, dass Jesus mir die Sünden vergeben hat oder dass ich irgendwie ständig unter so einem komischen Joch oder in so einer Wolke leben muss, ja, und alle, die mir nahe kommen, die werden in diese Wolke eingehüllt und du willst noch schnell wieder raus aus der Wolke, so eine Pseudo-Demut, das ist überhaupt nicht das, wovon ich spreche, sondern einfach, dass wir im Hinterkopf haben, wir befinden uns im Krieg, in einem geistlichen Krieg. Und wenn der Teufel zu mir kommt, wenn er umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dann soll er mit mir kein leichtes Spiel haben. Ich möchte wach sein. Das ist ein anderer Begriff für Besonnenheit, den Jesus sehr viel verwendet. Wach sein. Wacht und betet. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt nicht mehr schlafen darf, sondern es bedeutet, dass ich innerlich, geistlich wach bin, besonnen bin. So, und ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht, zwei biblische Beispiele, in denen das Wort selbst nicht, ja, das war meine hebräisch-biblische Definition. Und genau, ich habe zwei Beispiele mitgebracht aus dem Leben von David. Das Leben von David ist ein, ja, mit einer der spannendsten, wie ich finde, Teile der ganzen Bibel. Liest sich wie ein Roman und ist vollgepackt von geistlichen Lektionen, die wir uns annehmen können. Und darüber hinaus ist David an sich ja auch ein Prototyp des Christus, also eine prophetische Vorausschau auf das, wer Jesus Christus ist. Und das erste Beispiel ist ein negatives Beispiel, und zwar das der Volkszählung. 1. Chronik 21, ich lese mal Verse 1 bis 3. Für diejenigen, die das näher mal lesen wollen, ihr könnt euch gerne das ganze Kapitel durchlesen. Und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Und David sprach zu Joab und zu den Obersten des Volkes: Geht hin, zählt Israel von Beersheba bis nach Dan und bringt mir Bericht, damit ich ihr Ziel erfahre. Also David als König wollte wissen, also er war ja schon ein sehr mächtiger und einflussreicher König in der Region. Er war an Siege gewöhnt, an militärische. Und jetzt wollte er wissen, wie viel Volk habe ich? Wie groß ist meine Armee? Und der Schreiber der Chronik zeigt uns eindeutig, woher dieser Wunsch kam. Es war geboren aus Davids Stolz. Der Teufel hat David gereizt, diese Volkszählung zu machen. Und das war nicht irgendwie notwendig, überhaupt nicht. Es war einfach nur um Stolz. Und Besonnenheit kommt zu ihm in Form von Joab, seinem Heerführer. Joab aber sprach: Der Herr füge seinem Volk, wie zahlreich es jetzt ist, noch 100-mal mehr hinzu. Aber sind sie nicht, mein Herr und König, alle die Knechte meines Herrn? Warum verlangt mein Herr so etwas? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? In beiden Geschichten, die ich rausgesucht habe, kommt Besonnenheit von außen zu David und warnt David und sagt: Wenn du diesen Weg weitergehst, es wird kein gutes Ende nehmen. Und in der Geschichte kennen wir das, David geht da nicht darauf ein. Er sagt: Ich möchte, dass mein Volk gezählt wird. Und es heißt, für Joab war dieses Gebot ein Gräuel. Er wollte es nicht tun und hat dann noch die Hälfte quasi ausgelassen und hat noch zu wenig gezählt, weil er das so schlimm fand, dass der David überhaupt zählen wollte. Und als Ergebnis kam dann eine Pest auf das Volk Israel und zigtausende von Israeliten sind gestorben. Das ist wie eine Lektion darin: Wenn wir uns rühmen in der Größe von was auch immer, wird Gott etwas senden und es dezimieren und zeigen, es ist doch alles in seiner Hand. Sei es unser Bankkonto oder sei es unsere Familie oder sei es unsere Bildung oder was auch immer. Gott hat Mittel und Wege, dich auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. So, wenn David besonnen gewesen wäre, wären diese vielen Menschen nicht gestorben und diese Schuld wäre nicht auf Israel gekommen. Und er hat nicht auf die Warnung von jemandem, der besonnen war, gehört. Die zweite Geschichte ist ein positives Beispiel, wobei auch da der David nicht besonders gut wegkommt. Die steht im 1. Samuel Kapitel 25. Das war zu einer Zeit, als David noch auf der Flucht war vor Saul. Und er hatte da so eine charismatische Gemeinde um sich gesammelt, ja, eine Rotte von Verbrechern und Ausgestoßenen und zog mit denen durchs Land. Und David kommt in eine Gegend, wo ein reicher Mann wohnt, der heißt Nabal. Und David bittet den Nabal um Essen und Trinken und dass seine Truppen versorgt werden. Und der Nabal, der weist ihn zurück und macht sich lustig über ihn und nennt ihn einen weggelaufenen Knecht und macht sich lustig über ihn. Und dann schickt er die Boten zurück und David rastet aus, ja, also die Impulsivität war ihm auch abzuspüren. Er sagt, alle sollen ihre Schwerter gürten, wir gehen jetzt sofort zu dem Nabal und töten alles Männliche, ja, wörtlich alles, was gegen die Wand pisst. Das bringen wir jetzt um, und wir schlachten die jetzt alle ab. Und er war gerade dabei, sich auf den Weg zu machen, und in dem Haus von Nabal gab es die Ehefrau von Nabal, und die hieß Abigail. Oder wie? Abigail klingt irgendwie so komisch. Abigail. Und sie war eine weise Frau. Und sie wusste, David wird kommen und wird alle Männer töten. Und sie zieht aus, auf eigene Initiative, David entgegen. Und sie fällt vor David aufs Angesicht und bittet ihn, diesen Plan, den er hat, nicht umzusetzen. Das ist Besonnenheit, die zu ihm kommt. Und sie sagt hier ab Vers 30, es wird geschehen, wenn der Herr an meinem Herrn handeln wird nach all dem Guten, das er dir versprochen hat, also sie redet von David, und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wenn nun der Herr meinen Herrn wohltun wird, so gedenke an deine Magd. Da sprach David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Das ist das, was Besonnenheit bewirkt. Sie hält uns davor zurück, in Schuld zu geraten. Die meisten von uns werden das kennen, wenn ihr in Schuld gekommen seid und ihr habt euch versündigt und dann müsst ihr den Weg, dann, also zumindest, ich kann ja von mir sprechen, will Gott von mir, dass ich den Weg der Demütigung gehe, dass ich die Schuld bekenne, wenn da Menschen involviert waren, dass ich sie um Vergebung bitte und dass ich das wieder bereinige. Dieses Bedürfnis schenkt der Heilige Geist, man nennt es Überführung. Und in diesen Momenten der Überführung denke ich, ach, wie blöd war ich, dass ich das gemacht habe. Hätte ich mich nur zurückgehalten. Und Besonnenheit hält uns davor zurück, Schuld auf uns zu laden. Sie lässt uns klar denken in Momenten, wo wir impulsiv handeln wollen. Sie lässt uns klar denken und das Ende sehen, wo das Ziel oder wohin der Weg der Sünde führt, wenn wir ihn dann einmal anfangen zu gehen. Wenn Besonnenheit in uns wächst, dann können wir gemeinsam mit David sagen, zur Besonnenheit selbst, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. Okay. Also wir sehen, Besonnenheit ist ein Riesensegen. Und wir kommen zum letzten Punkt, Punkt 4. Den habe ich mir überschrieben, Besonnenheit und ich. Ich wusste nicht so richtig, wie was für einen besseren Namen ich da geben könnte. Wir kommen nochmal zu den Versen aus den Sprüchen zurück. Und jetzt habe ich mal alles dick gedruckt, was die Besonnenheit, diese Begriffe, die mit der Besonnenheit zusammenhängen. In Sprüche Kapitel 1 heißt es, dass uns Besonnenheit verliehen wird. Also da gibt es jemand. Und das ist die Weisheit, die uns Besonnenheit verleiht. Und das bedeutet, wir können wachsen in Besonnenheit. Du musst nicht mehr so töricht handeln, wie du gestern gehandelt hast. Du kannst besonnener werden. Halleluja. Was für eine Verheißung. Besonnenheit beschirmt uns. Sie beschützt uns. Sie bewahrt uns davor, in Schuld zu geraten. Wir können Besonnenheit bewahren, das heißt, es ist auch möglich, sie wieder zu verlieren. Es ist sogar notwendig, dass wir sie bewahren, damit sie uns nicht verloren geht. Und wir können Besonnenheit ausüben, damit und deine Lippen Erkenntnis bewahren, Sprüche Kapitel 5. Wir üben sie aus, wir praktizieren sie. Und dann in Kapitel 8, wir können sie gewinnen. Wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis wohldurchdachter Pläne, Besonnenheit. Gott verleiht Besonnenheit. Gott beschirmt dich, er bewahrt dich, indem er dir Besonnenheit gibt. Besonnenheit möchte ausgeübt, praktiziert werden. Wir sollen Besonnenheit bewahren und nicht aus den Augen lassen. Halleluja. Ich möchte mit Gebet schließen und dieses ganze Thema nochmal einfach vor den Herrn bringen. Mir geht es so, dass ich Besonnenheit noch viel mehr in meinem Herzen gern hätte. Und ich kenne aber denjenigen, der die Quelle der Weisheit ist und der Besonnenheit geben möchte. Und Gott möchte nicht, dass wir so leben, dass wir quasi noch ein Sklave der Sünde sind und dann immer irgendwie im Rückspiegel sehen, da sind wir wieder gefallen, da haben wir wieder Mist gebaut, sondern dass wir darin wachsen, das schon vorher zu erkennen und so einen geheiligten Lebensstil uns antrainieren, anüben und natürlich schenken lassen. Denn es ist nicht so, dass wir das irgendwie, dass Besonnenheit im Wort Gottes nicht etwas ist, was wir irgendwie durch Seminare oder durch clevere Bücher irgendwie lernen können und uns aneignen können, sondern Gott, der die Weisheit selber ist, möchte das in uns formen und uns besonnen werden lassen, so dass wir nicht Vorsorge betreiben für das Fleisch. Vater, du sagst durch deinen Apostel Paulus in Titus Kapitel 1 und im 1. Timotheus 3, dass die Älteste und die Diakone besonnen sein sollen. Herr, wir sehnen uns danach, so zu leben. Nicht getrieben zu sein von unseren Leidenschaften und Begierden, dass wir uns nicht zu helfen wissen. Nein, du hast uns die Waffenrüstung gegeben. Du hast uns alles gegeben, was wir brauchen. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben, der uns überführt und der uns warnt und der uns leitet. Und der Jakobusbrief sagt, wem Weisheit mangelt, der bitte. Herr, wir bitten dich heute um Weisheit. Wir bitten dich heute um Besonnenheit. Wir bitten dich darum, dass du in uns die geistlichen Sinne schärfst, dass wir erkennen, auf welchem Weg wir unterwegs sind. Wie es auch in den Sprüchen geschrieben steht, das Licht des Gerechten strahlt heller und heller bis zur Tageshöhe. Aber der Weg des Gottlosen ist lauter dunkel. Er erkennt nicht, worüber er stolpert. Herr, wir bringen dir unsere Herzen, wir bringen dir unsere Leben und wir drücken das aus vor dir und sagen dir, dass, Herr, wir wollen, dass unser Licht heller und heller strahlt, dass es in unseren Herzen heller und heller wird, dass wir bedacht und mit Umsicht leben und dass wir um die Sünde, um die Versuchung einen großen Bogen machen und dass wir nicht sagen, ach, mich kann das nicht, mich kriegt das nicht klein, sondern dass wir uns selbst davor bewahren, auch nur in die Nähe der Sünde zu kommen. Herr, ich danke dir, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen, um in Weisheit und in Besonnenheit zu leben. Danke, Herr, dass du das noch viel mehr willst als wir. Danke, Herr, dass wir uns darauf verlassen können, dass du unsere Gebete hörst. Und danke, Herr, dass du uns formst und in die richtige Richtung schickst, weil du uns liebst. Amen.
zu uns spricht, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.